ist alles einfach schön. Und vielleicht lohnt es sich vor dieser unglaublich schönen Kulisse. Wir können uns aber auch 2 Wochen in einem Luxushotel einbuchen und uns um nichts kümmern, den ganzen Tag lesen, und es ist fantastisch.
Willkommen bei Hört zu und ab geht's, dem Reisepodcast von Hört zu, der euch zu den Drehorten der Welt entführt. Wir reisen dorthin, wo Filme und Serien lebendig werden, treffen spannende Gäste und entdecken Orte, die Geschichten erzählen. Und ich, Larissa Königs, bin eure Reisebegleiterin. Los geht's! Ob endlose Sonnenuntergänge über dem Meer, weiße Steinhäuser in den Bergen oder ein Frühstück mit Blick auf die Ägäis. Kreta ist für viele der Inbegriff von Urlaub. Aber für die TeilnehmerInnen und Teilnehmer von Love is Blind Germany Staffel 2 war die griechische Insel mehr als nur eine Traumkulisse. Sie war der Ort, an dem aus Worten echte Nähe wurde und aus einer Idee vielleicht sogar Liebe. Aber was ist Love is Blind eigentlich? Bei der Netflix-Show handelt es sich um ein internationales Dating-Experiment, das eine ganz einfache, aber irgendwie dennoch radikale Frage stellt: Kann man sich in einen Menschen verlieben, ohne ihn je gesehen zu haben? In der Show wird genau das ausprobiert. Singles lernen sich in sogenannten Pods kennen. Das sind kleine, voneinander getrennte Räume. Sie hören sich, sprechen miteinander, lachen, streiten, öffnen sich emotional, aber sie sehen sich nicht. Es gibt keine Fotos, keine Gestik, keine äußeren Eindrücke. Nur Stimme, Persönlichkeit und bestenfalls Gefühle.
Hallo.
Hallo, hallo.
Hallöchen.
Das ist jetzt das Verrückteste, was ich jemals in meinem Leben machen werde.
Ach, was vor dieser Wand jetzt gerade passiert?
Ich hatte noch nie so ein Gefühl von zu Hause bei einem Mann.
Ich bin richtig verliebt.
Stell dir jetzt einfach die Frage, willst du meine Frau werden?
Über mehrere Tage hinweg führen die Teilnehmer intensive Gespräche. Sie reden über Werte, Ängste, frühere Beziehungen, Zukunftspläne, will ich Kinder haben, wie geht's mir gesundheitlich? Und manchmal entsteht genau dabei eine überraschend tiefe Verbindung. Erst wenn sich 2 Menschen ineinander verlieben und verloben, dürfen sie sich zum ersten Mal sehen. Und nach der Blind-Dating-Phase gingen in Staffel 2 von Love is Blind Germany direkt mehrere Paare mit genau einem solchen Antrag aus den Pots hervor. Jessie und Konstantin, Gunnar und Josie, Andy und Jasmin, Jan und Luan und Jubriel und Wendy. Aber mit der Verlobung endet das Experiment nicht. Im Gegenteil, jetzt beginnt es erst richtig. Nachdem sich die Paare verlobt hatten, ging es nämlich für sie raus aus den Pots und rein ins echte Leben. Oder naja, fast. Erstmal rein in den ersten gemeinsamen Urlaub. Bei Love is Blind wird das Flitterwochen genannt. Und im Fall von Staffel 2 ging es für die verlobten Paare an einen richtig schönen Ort, und zwar nach Kreta.
Mit ihm körperlich zu werden, das ist richtig schön.
Das ist genau dieses toxische Hin und Her, was ich gar nicht haben will.
Also ich bin mir sicher mit dir, aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
Die Funken sprühen, es ist einfach der Traum.
Einer, der selber gar nicht datet, aber auch in Kreta mit dabei war, ist Chris Wackert. Er ist nicht nur Moderator des Sat.1 Frühstücksfernsehens, sondern eben auch von Love is Blind Germany und begleitet zusammen mit seiner Ehefrau Steffi Brunks die Paare durch alle Phasen des Experiments. Vom ersten Gespräch bis zu den Flitterwochen und zu den finalen großen Entscheidungen, ob man vom Traualtar Ja sagt. Er erlebt hautnah, wie intensiv diese Reise für alle Beteiligten ist. Ein besonders wichtiger Moment sind eben die Flitterwochen der verlobten Paare. Sonne, Meer, Zeit füreinander, aber auch zum ersten Mal ein körperliches Kennenlernen. Funkt es auch im echten Leben? Untergebracht waren die Paare in Staffel 2 im Acro Suites Resort, einem luxuriösen Adults-Only-Resort oberhalb der Küste, bekannt für seine minimalistischen Suiten, private Pools und absolute Ruhe. Das Setting ist dabei bewusst gewählt, fernab vom Trubel, ohne Ablenkung und dafür mit ganz viel Raum für Gespräche, Nähe und eben auch Konflikte. Denn Liebe mag blind beginnen, aber sie muss sich schon im echten Leben erstmal beweisen. Mit Chris Wackert spreche ich darüber, wie er Staffel 2 und die Flitterwochen der Paare erlebt hat, welchen Kontrast er zu dem späteren Alltag in München sieht und wie er mit seiner Ehefrau Steffi Privaturlaub macht und wofür er generell in allen Beziehungen plädiert. Ich freue mich total, heute mit jemandem zu sprechen, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wird. Der Chris Wackert ist da. Hi!
Hallo Larissa, hi.
Wir sprechen heute über Love is Blind Germany und zwar Staffel 2. Du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal dabei gewesen. Du hast ja auch in der ersten Staffel schon moderiert. Ich persönlich habe die zweite Staffel sogar noch ein bisschen mehr gemocht als Staffel 1. Wie ging es dir denn damit?
Es ist natürlich immer schwer, so Menschen oder Geschichten von Menschen miteinander zu vergleichen, ne? Deswegen kann ich sagen, dass mir die erste Staffel natürlich auch sehr, sehr gut gefallen hat, insbesondere weil es die erste Staffel war und weil alles neu war und eine gewisse Aufregung mit dabei war. Und ich glaube, dass die zweite Staffel jetzt nochmal explizit gezeigt hat, wie tiefgründig wir Deutschen daten können. Ne? Also, dass die Geschichten rund um das Thema Kinder beispielsweise oder in irgendeiner Form auch Schicksalsschläge wirklich thematisiert werden. Und ich finde es ganz toll und extrem mutig, dass sich die Teilnehmer aus der zweiten Staffel da wirklich so drauf eingelassen haben. Und vielleicht hat die erste Staffel oder vielleicht haben auch die Menschen aus der ersten Staffel so ein bisschen gezeigt, dass, ja, wie soll ich sagen, dass es einen gewissen Mut braucht, also einen gewissen Weg geebnet, weißt du? Und vielleicht brauchte es die erste Staffel, dass in der zweiten Staffel die Geschichten so möglich sind. So würde ich es mal beschreiben.
Ja, es gehört schon sehr viel Mut dazu und sich dann auch so zu öffnen und natürlich auch dieses Risiko einzugehen, dass man selber, und das gab's ja in der Staffel auch teilweise, dass eine Person sagt, ja, da ist was und ich fühle das. Und dann die andere Person das halt nicht so entgegenbringt. Also da habe ich tatsächlich den allergrößten Respekt vor, dass man da irgendwie mit so viel Selbstbewusstsein rein und auch wieder rausgeht, dass man sagt, okay, das war's jetzt nicht, aber gut, dann suche ich halt weiter. So.
Aber ich meine, guck mal, nimm mal Gunnar und Josie als Beispiel. Die haben sich ihre Liebe erarbeitet. So, die waren aus völlig unterschiedlichen Welten, zwei völlig unterschiedliche Menschen, die sich wahrscheinlich, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, im wahren Leben nicht gesehen hätten. Egal, die hätten wahrscheinlich in der U-Bahn nebeneinander stehen können und hätten sich nicht gesehen. Und dass die trotz aller Unterschiedlichkeiten am Ende da gemeinsam rausgehen, das ist ein so schönes Zeichen. Und vielleicht sensibilisiert das auch wieder so den einen oder anderen dafür, dass es nicht immer alles 100% passen muss. Wenn du ein Date hast und du findest den Menschen grundsätzlich toll, aber der sagt vielleicht ein, zwei Dinge, die mit deinen Vorstellungen nicht matchen, gib dem eine Chance. Weil vielleicht ist das zweite, dritte, vierte, fünfte Date dann der Knackpunkt. Und vielleicht lohnt es sich. Und das, da plädieren Steffi und ich auch extrem für, Dates wieder Zeit zu geben, Gesprächen wieder Zeit zu geben und nicht bei jedem, ja, nicht bei jeder Uneinigkeit den Raum oder das Date oder was auch immer zu verlassen.
Hast du bei den Paaren, die jetzt sich dann so gefunden hatten bei Love is Blind, da schon am Anfang gesehen, ja, da gibt's auch so eine Grundlage für eine langfristige Partnerschaft? Oder hattest du direkt Paare, wo du so dachtest, okay, es ist so ein Mismatch, das wird auf gar keinen Fall halten?
Nee, Mismatch habe ich eigentlich also per se so nicht gesehen. Ich war bei Jessie und Consti natürlich gespannt, ob sie diese Euphorie halten können. Weil da kam ja ein Schicksalsschlag oder ein Schicksalsmoment nach dem nächsten. Du hast gedacht, okay, das kann ja alles nicht wahr sein. So. Und wenn du dann insbesondere in den Pots von einer so großen Euphorie dann in die Realität übergehst, da war ich gespannt drauf, ob sie das hinkriegen. Sie haben es dann ja weit geschafft, sagen wir es mal so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass sie das auch da ganz toll gemacht haben, weil Kommunikation immer im Mittelpunkt stand. Und es ist auch nicht so für mich das klassische, ja, wie soll ich sagen? Ich finde, es ist Reality-TV, aber kein Trash-TV. So, ich finde, da ist ein schmaler Grat und hin und wieder vermischt sich das auch. Aber am Ende sind es junge Menschen, die sich kennenlernen. So, und die auf eine gewisse Weise zu sich finden und im besten Fall auch zu einer Frau oder zu einem Mann. Und auch sehr viel über sich selbst lernen. Und das ist einfach schön mit anzusehen und irgendwie ein Teil davon zu sein.
Ja, das stimmt. Love is Blind ist da auf jeden Fall nicht vergleichbar mit anderen Formaten, würde ich sagen. Die lernen sich ja jetzt erstmal immer in den Pots kennen und dann geht's ja erstmal schön in Urlaub. in dem Fall jetzt dieses Mal schön nach Kreta. Das waren ja wirklich traumhafte Bilder und die Hotels auch ganz wunderbar. Hast du das Gefühl, dass dieser Traumurlaub so der beste Weg ist von diesen sehr special Pot-Situationen, dass man noch so eine Brücke schlägt, bis es in den harten Alltag geht?
Also perfekt. Genauso hätte ich es jetzt auch beschrieben, ne? Dass das, du kommst von dieser Euphorie aus den Pots, ne, und dieser emotionalen Reise und dann hast du im besten Fall deinen Liebsten, deine Liebste gefunden. Und wenn du dann sofort in den Alltag katapultiert werden würdest, ich glaube, das wäre zu krasser Cut so. Aber so diese Übergangsphase mit dem Urlaub ist, glaube ich, genau das richtige Ambiente und um noch weitere Gespräche zu führen, um sich körperlich dann auch kennenzulernen am Ende, um vielleicht auch so die ersten Intimmomente miteinander zu haben. Einfach den Menschen dann eben nicht nur von der emotionalen, sondern auch von der körperlichen Seite an sich heranzulassen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil des Experiments, dass diese Übergangsphase in dieser oder vor dieser unglaublich schönen Kulisse, ja, so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, so ein kleines Sicherheitsnetz ist, glaube ich, ne, weil wir wissen es alle, wenn wir im Urlaub sind, die Sonne scheint, Sonnenstrand, Meer, man ist in einem netten Hotel vielleicht, man muss sich um nichts großartig kümmern und kann sich so ein bisschen um sich selbst sorgen und auf das Wesentliche konzentrieren. Ich glaube, dass die Einflüsse da einfach genau die richtigen sind, die es braucht, um da die Themen, die man vielleicht hat, so zu besprechen, dass es im besten Fall dann in den Alltag geht.
Du und Steffi, ihr wart ja auch schön auf Kreta mit dabei. Ich stelle mir das eine ganz spannende Position vor, da so als Außenbeobachter das Ganze mitzukriegen. Wie waren so die Drehs da vor Ort? Wie hast du die Paare so wahrgenommen dann eben in dieser Traumumgebung?
Naja, es ist halt ein schmaler Grat zwischen, man lernt sich weiter kennen, dann sind die Kameras natürlich auch weiter dabei, die unternehmen viel und auch da sind die Kameras dabei. Und dass man es dann schafft, diesen Grat eben zu finden, so, ne, dass man sich da auch dran gewöhnt, weil in den Pots sind die Kameras natürlich nicht sichtbar, so, ne, das ist halt ganz klar so. Du hast da auch in den Lounges deine Leute um dich rum und da sind ja auch viele Freundschaften entstanden. Du hast immer jemanden, mit dem du sprechen kannst und das nimmt auf Kreta dann natürlich ein bisschen ab und wir haben das ja von außen verfolgt, haben dann hier und da die Möglichkeit gehabt, einige Paare in ihren Villen da zu besuchen. Das waren ja wahnsinnige Hütten, in denen die da gewohnt haben, also faszinierend. Und da hat man natürlich ein Gefühl dafür bekommen, oder wenn man die auch beim Abendessen getroffen hat, hat man ein Gefühl dafür bekommen, wo stehen die gerade, was ein schöner Tag, was vielleicht auch mal ein anstrengender Tag, ne? Ich meine, das gehört alles dazu. Und ich meine, wir haben das gesehen, Jubriel und Wendy, die sind dann auseinandergegangen. Das war natürlich für alle irgendwie ja ein Schock. Für einige war es vielleicht auch erwartbar. Aber nichtsdestotrotz ist es dann irgendwie ein schönes Gefühl, Teil dieses Urlaubs zu sein. Und ich hatte auch den Eindruck, dass man uns gerne dort vor Ort hatte. Also jetzt aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Diese Art von Urlaub, die dann da gemacht wurde, also natürlich, das Ganze drumherum ist natürlich sehr außergewöhnlich, aber in so einem traumhaften Resort in Griechenland, ist das was ihr auch gerne privat macht?
Wir sind so sehr Hybrid-Modell-Fans, weil also wir können mit dem Rucksack durch Kambodscha so, wir können uns aber auch 2 Wochen in einem Luxushotel einbuchen und uns um nichts kümmern, den ganzen Tag lesen und Sport machen, so, und danach essen. Und dann machst du das jeden Tag exakt das Gleiche und es ist fantastisch. Also es kommt immer wirklich so ein bisschen auf die Situation an. Wie viel haben wir vorher gearbeitet? Wie viel haben wir uns gesehen? Was brauchen wir gerade? Sind wir jetzt mehr so in Abenteuerlust oder sind wir jetzt eher so, okay, es reicht vollkommen, auf die nächstgelegene warme Insel zu fliegen und uns da einfach auf der Liege zu packen und fertig ist? Oder wir fliegen, wie wir das vorletztes Jahr gemacht haben, nach Kambodscha und reisen da 3 Wochen irgendwie durchs Land. Was auch fantastisch war, ist aber eine ganz andere Form des Urlaubs. So deswegen so dieses Hybridmodell aus, ja, so einen Baukasten zu haben, so hey, dieses Jahr machen wir das oder wir machen beides, ne, keine Ahnung, im Frühling oder Frühsommer machen wir irgendwie eine Woche in Mallorca beispielsweise oder Griechenland und Oktober, November, wo wir meistens irgendwie ein bisschen länger unterwegs sind, da geht's dann mal nach Kambodscha oder Thailand oder jetzt zu Steffis Familie nach Hawaii, das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Ja, also es ist so sehr unterschiedlich, kann man sagen.
Es ist ja dann nach dem Kreta-Traumurlaub so, dass die Paare dann wieder einen Ortswechsel haben. Da ging es ja dieses Mal dann nach München. Wie hast du das so wahrgenommen? Weil im Prinzip ist es ja, man hat diesen Traumurlaub und muss sich um nichts Gedanken machen. Ne? Man wird von vorne bis hinten verwöhnt und wir haben das ja gesehen, das waren ja Pools mit der besten Aussicht und hier noch ein Champagner und da noch irgendwie schickes Essen und so. Und dann kommst du nach München und musst dich auf einmal selber um dein Leben kümmern. Wie hast du das wahrgenommen bei den Paaren?
Ich glaube, dass sich viele darauf gefreut haben, mal wieder so ein bisschen in die Normalität zurückzukehren. Und dann kommst du aus einem schönen Urlaub und du weißt dann ja auch ungefähr, wie der Vibe ist. Ne? Also ist das hier wirklich, hat das großes Potenzial vor den Altar, beziehungsweise dann nicht nur vor den Altar, sondern dann auch ins Eheleben zu gehen. Ne? Und ich glaube, dass eine große Rolle spielt, dass man wieder so ein bisschen, hey, ich wollte mich mal wieder bei meiner Familie melden, bei meinen Freunden. Und die spielen ja dann teilweise auch eine Rolle, mal so ein Feedback zu bekommen, mal wieder so ein bisschen raus aus dieser Bubble. So, ne? Es ist, weil das ist vielleicht auch ein guter Punkt, dass diese Bubble am Ende, diese Love is Blind Bubble, die ist ja am Anfang riesig, also was heißt riesig? Je nachdem, wie man sieht, sehr klein, du bist in den Pots und du bist super krass für dich, so, ne? Oder eben dann mit den Dates beschäftigt. Und dann kommst du in den Urlaub, haben wir gerade drüber gesprochen, besondere Situation, sehr schön, man hat Zeit für sich. Und dann fadet es ja so langsam Richtung Hochzeit beim großen Höhepunkt nochmal so ein bisschen aus, bevor es dann eben zu den Hochzeiten so richtig knallt, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich die Erfahrung gemacht, also Steffi und ich haben uns in München kennengelernt, deswegen war die Stadt natürlich für uns eh die Stadt der Liebe so in Deutschland. Ja, es ist eine fantastische Stadt, in der man sich unglaublich gut kennenlernen kann, glaube ich. Und ja, ich meine, wir haben die Bilder gesehen, wir haben die Treffen mit den Familien, Freunden bei Gunnar und Josie, das fand ich ganz toll, wie die sich auch mit den Freundinnen von Josie getroffen haben und Gunnar da Rede und Antwort stehen musste, was toll war, ne? Oder auch, ja, also ich muss einfach sagen, dass das eine Phase ist, die jetzt in der zweiten Staffel wirklich gezeigt hat, wie die auch ticken, dann auch final ticken, ne? Und bei Loan und Jan hat es dann eben nicht gereicht, aber ich fand irgendwie, hatte diese Trennung was total auch Wohltuendes, weil ich gemerkt habe, hey, guck mal, man kann sich trennen, ohne dass ein schlechtes Gefühl zurück, also ein schlechtes Gefühl bei einem zurückbleibt. Weißt du, was ich meine? Ich hatte das Gefühl, dass das alles sehr klar kommuniziert war, dass niemand dem anderen irgendwie böse war, auch wenn es traurig war. Ne? Auch das ist, finde ich, eine ganz tolle Eigenschaft von Jan gewesen, wie er sich verabschiedet hat. So, und bin gespannt, wie es da weitergeht bei den beiden.
Da bin ich auch gespannt. Du hast gerade gesagt, dass ihr euch in München ja auch kennen und lieben gelernt habt. Gibt's denn so einen Ort, wo du sagst, okay, da ist München am romantischsten? Da würde ich immer hingehen beim ersten, zweiten, 38. Date.
Also wenn Sommer ist und man irgendwie die Möglichkeit hat, in München zu sein, dann ist alles so rund um den Englischen Garten, Maxvorstadt, Schwabing, finde ich extrem schön, weil da einfach extrem viele Menschen draußen sind. Man so echt das Gefühl hat, man hat alles vor der Tür. Du hast irgendwie einen riesengroßen Park, den Englischen Garten. Du hast mit dem Eisbach irgendwie so ein kleines Bächlein, wo du drin baden kannst. Du kannst dich auch mit deinem Date auf eine Wiese legen und irgendwie quatschen, baden, alles Mögliche. Abends gehst du schön irgendwie in der Maxvorstadt in Schwabingen oder im Glockenbachviertel was trinken, was essen. Und am Wochenende kannst du mal kurz in die Berge fahren oder an See. Es ist alles einfach schön. Dann hast du diese ganzen alten Gebäude von früher. Es wirkt alles so sehr royal und trotzdem nicht zu abgehoben. Weil ich zum Beispiel nicht, also gibt ja viele Vorurteile in Richtung München. Einiges davon stimmt auch. Aber wenn man so ein bisschen weiß, wohin, dann ist das einfach eine sensationelle Stadt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu überbordend, aber ich liebe diese Stadt einfach. Ja, ich habe nur Positives mit dieser Stadt in Verbindung. Und dass die sich da jetzt, dass unsere Paare sich da jetzt ja niederlassen durften für einige Zeit, das war einfach toll. So, dass da dann hoffentlich die Basis gelegt wird für eine Hochzeit, für ein Jahr am Altar. Das fanden wir, als wir das erfahren haben, dass das alles in München stattfindet, total schön.
Wenn jetzt irgendwann eine dritte Staffel Love is Blind gedreht wird, gäbe es eine deutsche Stadt, wo du sagst, ja, dann vielleicht da? Also gäbe es noch eine andere Stadt, wo du sagst, ach, die ist auch so romantisch, die ist so toll?
Also es ist jetzt nicht die klassische Großstadt, aber Heidelberg ist natürlich faszinierend. So mit, ja, dieser romantischen diesem romantischen Feeling, diesem romantischen Blick, dieser Burg, alles ganz toll. Dann Hamburg als meine Heimatstadt, auch immer eine Reise wert. Das muss natürlich auch logistisch alles passen. So ehrlich muss man ja dann auch sein. Es muss dann auch genügend Wohnungen geben, die dann auch recht nah beieinander sind, so für die Paare, dass das auch alles logistisch umzusetzen ist. Deswegen sind natürlich die klassischen Großstädte wahrscheinlich in vorderster Front. Ich glaube, in der Staffel 1 war es Düsseldorf, ja. Ne? Ja, war Düsseldorf, genau. Ja, also von daher, ich glaube, es ist auch gar nicht so krass entscheidend, wo das ist. Ich glaube, in erster Linie geht es wirklich darum, dass man so ein bisschen nach und nach zurück in die Alltagsroutinen findet.
Verstehe ich. Was wünschst du dir für Staffel 3?
Also erstmal, dass sich weiterhin ganz viele Männer und Frauen bewerben können. Insbesondere habe ich gehört, mir ein Vögelchen gezwitschert, suchen wir noch Männer, weil es einfach so ist, dass Frauen sich offensichtlich aktuell noch ein bisschen mehr trauen. Aber ich finde, die zweite Staffel, die hat gezeigt, dass wir Männer auch extrem toll sind und uns zeigen dürfen, insbesondere dann, ne, wenn wir auf der Suche nach der großen Liebe sind. Also von daher wünsche ich mir, dass wir weiter noch viele tolle Bewerbungen bekommen. Der Bewerbungsprozess, der läuft ja gerade noch. Und ich würde mich einfach auf eine dritte Staffel insofern freuen, als dass ja wieder sehr individuelle Menschen aufeinandertreffen und dadurch wieder sehr individuelle Geschichten entstehen. Und hoffentlich, das möchte ich ja auch nochmal betonen, in erster Linie Paare finden, die sich dann auch vor den Altar schaffen. Und auch hier und da mal streiten. Ja, weil Streiten gehört zum Leben dazu und nur so lernt man sich am Ende richtig kennen. Ja, und wenn du nicht gestritten hast und das machst du dann, keine Ahnung, erst nach den Hochzeiten und dann merkst du, ach, shit, ja, was machen wir jetzt? So, ne? Also deswegen plädiere ich dafür, dass es weiterhin Platz für einen respektvollen Streit gibt, aber in allererster Linie natürlich für viele Emotionen und tolle Gespräche. Und das, was wir jetzt in der zweiten Staffel gesehen haben, fand ich fantastisch. Und das wird es auch in einer hoffentlich dritten Staffel geben.
Also alle Männer, die keine Angst vor Konflikten und Kommunikation haben, bitte einmal bewerben.
Ja, und auch die es vielleicht haben und die sagen, hey komm, ich traue es mich trotzdem. Vielleicht lernen sie in dem Experiment ja genau das. Ne? Vielleicht lernen sie es dann, sich zu öffnen und ja, vielleicht auch dann vernünftig zu streiten. Also auch das, ne? Traut euch.
Ja, und vielleicht haben sie dann irgendwann so eine schöne Ehe wie du und Steffi.
Auch nicht immer schön, das wollte ich auch nochmal betonen. Ja? Also die kann mir auch tierisch auf den Sack gehen. Also ich auch, aber das wollen wir auch nochmal festhalten.
Ja, so ist das eben nach 7 Jahren Ehe. Das gehört dazu.
Alles andere wäre merkwürdig.
Ja. Dank dir für deine Zeit und die Eindrücke, Chris.
Super, super gerne. Spaß gemacht.
Du findest das alles total spannend, kannst oder willst aber nicht selbst bei Love is Blind Germany teilnehmen, aber denkst dir, Mensch, also Flitterwochen auf Kreta, die sahen richtig toll aus. Dann habe ich jetzt ein paar ganz konkrete Tipps für dich. Zunächst einmal, Kreta ist nicht nur die größte griechische Insel, sondern auch wirklich eine der vielseitigsten. Während der Norden lebendig und touristisch ist, zeigt der Süden sich oft rauer, ursprünglicher und ruhiger. Und das ist genau das, was viele Paare eben suchen. Wer Ruhe, Design und Privatsphäre sucht, ist in Adults-Only-Resorts wie den Acro-Suites natürlich perfekt aufgehoben. Die Acro-Suites, die man auch in Love is Blind Germany gesehen hat, überzeugen vor allen Dingen durch den traumhaften Blick, den sie haben, weil sie oberhalb der Küste liegen. Und auch sonst ist es natürlich ein absolutes Design-Highlight, das Hotel. Allerdings muss man sagen, dass es als 5-Sterne-Resort jetzt auch nicht gerade günstig ist. Für eine Woche zahlt man pro Person gerne mal 1.000 Euro. Wer so einen Urlaub ohne Kinderlärm, ohne Animation, ohne Ablenkung haben möchte, muss natürlich nicht direkt so viel Geld ausgeben. Günstiger wird es zum Beispiel, wenn ihr als Gruppe verreist und zum Beispiel über Airbnb schaut. Da findet ihr auch richtig schöne, luxuriöse Villen. Und da hat man es auch privat und zahlt dann nur einen Bruchteil. Generell gilt für Kreta, Frühbuchen lohnt sich. Gerade in der Hauptsaison sind gute Hotels und Unterkünfte sonst sehr schnell weg. Apropos Hauptsaison, wann ist denn die beste Reisezeit für Kreta? Tendenziell lohnt es sich vor allen Dingen im Mai und Juni zu kommen, sowie im September bis Oktober. Dann ist es warm, aber nicht zu heiß. Das Meer ist wunderschön klar und toll zum Erfrischen und die Insel ist auch nicht so überlaufen. Also perfekt für Paare, die Kreta richtig genießen wollen. Und was macht man auf Kreta, wenn man nicht nur im Hotel oder in der Ferienwohnung abhängen möchte? Da gibt's einiges. Ein guter Startpunkt ist die Stadt Chania im Westen der Insel. Die Altstadt mit ihren schmalen Gassen, dem venezianischen Hafen und den kleinen Cafés am Wasser wirkt fast wie ein Spaziergang durch verschiedene Epochen. Und besonders schön finde ich es am späten Nachmittag. Da kann man sich in den Hafen setzen, einen Kaffee bestellen oder ein Glas Wein und einfach die Atmosphäre aufsaugen. Wer Natur möchte, findet auf Kreta sehr viele sehr schöne, fast karibisch anmutende Lagunen und Strände. Die wohl bekannteste ist die Balos-Lagune im Nordwesten. Hier gibt's weißen Sand, türkisfarbenes Wasser und einen ganz, ganz eindrucksvollen Blick. Allerdings würde ich empfehlen, auf jeden Fall früh morgens oder am späten Nachmittag zu kommen, denn die Lagune ist tatsächlich kein Geheimtipp mehr, also hier wird man sehr sicher nicht alleine sein. Wer Kreta aktiv erleben möchte, kann sich die Samaria-Schlucht anschauen. Hier wandert ihr durch hohe Schluchten entlang von Felswänden, durch Pinienwälder und karge Landschaften. Ist wirklich total spannend, aber auch hier lohnt es sich wirklich früh morgens schon zu kommen. Zum einen, weil es gerade in den Sommermonaten in der Mittagshitze wirklich richtig heiß werden kann. Und auch die Samaria-Schlucht ist jetzt nicht wirklich ein Geheimtipp. Also hier werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht alleine sein. Wer es ein bisschen weniger touristisch mag, dem würde ich empfehlen, eher an die Südküste Kretas zu fahren. Orte wie Pleikias oder Lutro sind weniger touristisch, ursprünglicher und einfach generell entspannter. Hier gibt's viele kleine Strände, urige Tavernen und einfach viel weniger Trubel. Lust auf Geschichte? Auch das geht natürlich in Griechenland. In Knossos nahe Heraklion lassen sich zum Beispiel die Spuren der minoischen Kultur entdecken und sie ist eine der ältesten Hochkulturen Europas. Und wer von dem ganzen Sightseeing Hunger bekommen hat, der ist ja auch komplett richtig, denn in Griechenland, da gibt's nur fettiges Fleisch wie Gyros vom Imbiss. Nein, die kretische Küche gilt tatsächlich als eine der gesündesten der Welt. Frisches Olivenöl, Gemüse, Fisch, Käse gibt's in bester Qualität. Und ich empfehle vor allen Dingen, in den kleinen Tavernen abseits der Hauptstraßen zu schauen. Kreta, das ist mehr als eine schöne Kulisse. Es ist ein Ort, der entschleunigt und deshalb funktioniert die Insel so gut für Formate wie Love is Blind Germany, aber auch für echte Paare. Danke an Chris Wackert für die Einblicke hinter die Kulissen von Love is Blind Germany Staffel 2. Und falls euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast. Schreibt uns einen Kommentar, hört gerne auch mal bei unseren Kolleginnen vom anderen Hör-zu-Podcast Fit und Gesund mit Professor Frohböse rein und schaltet auf jeden Fall auch hier wieder in 2 Wochen ein. Dann geht's nämlich um die Drehorte von Kudamm 77. Bis dahin, danke fürs Reinhören.